Die Lesung ist zugleich der Predigttext für nachher. Deswegen behalten Sie bitte Platz, dass Sie besser zuhören können. Und er ist doch etwas lang geraten. Es ist die Geschichte vom brennenden Dornbusch im zweiten Buch Mose. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin, da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Der Herr sagte, komm nicht näher heran, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt ist die Klage der Israeliten zu mir gedrungen und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt geh. Ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Mose antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Gott aber sagte, ich bin mit dir. Ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg verehren. Da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Liebe Gemeinde, es ist ganz wunderbar, wenn man mit Gott Kontakt hat. Man spürt's, man merkt's. Aber wenn man dann den anderen erzählen soll, wie das war, wie das ist, das ist schwierig. Zumal im Kontakt mit diesem einen unsichtbaren Gott, wo keiner weiß, wie der aussieht, wo wir wissen, dass jede Beschreibung falsch sein muss. Und wir leben immerhin in einer aufgeklärten Zeit, glauben wir zumindest. Und wie war das damals vor 3000 Jahren, als Mose gelebt hat etwa? Da waren die Menschen gewohnt, in einer sehr reichen Bildersprache zu reden. Diese Bilder haben auch sehr viel transportiert, was man sofort verstanden hat, heute oft nicht mehr so versteht, weil wir gewohnt sind, direkter zu reden. Und da wird also diese Begegnung auf dem Sinai geschildert zwischen Mose und Gott, eine ganz tiefe Erkenntnis, die grundlegend für die ganze Bibel ist und gar nicht mehr wegzudenken ist, aber dennoch irgendwie muss man sie in Worte fassen. Dann kommt diese Geschichte von dem brennenden Dornbusch, wobei für die damals klar war, das war ein Bild für etwas, was mit der Realität direkt nichts zu tun hat. Da passiert etwas, was nicht zu erklären ist. Das Entscheidende im Alten Testament ist der Übergang von der Götterwelt, der primitiven Menschheit, sage ich jetzt mal in der Geschichte, zu dem einen Gott. Ein ganz schwieriger Übergang, der ganz viel Intelligenz auch erfordert und Abstraktionsvermögen. Abstraktionsvermögen, das heißt, dass man nicht einfach nur die vorfindliche Realität beschreibt, sondern es auch kleiden kann dann in eine andere Sprache, in eine andere Ebene dann heben kann. Und trotzdem ist es für uns bis heute wahnsinnig schwer, diesen einen unbeschreiblichen Gott in den Mund zu nehmen, über ihn zu reden und dabei nicht immer wieder in die alten Schemata hinein zu verfallen. In der Schule haben wir immer das Problem. Die kleinen Kinder, die bringen noch so menschenähnliche Bilder von Gott mit. Gott sitzt dann irgendwo auf einer Wolke und lächelt oder ist böse oder sonst irgendwas. Und dann muss man ihnen erst einmal diesen primitiven Gottesbegriff ein Stück nehmen, ohne ihnen dabei alles zu nehmen, denn es ist schon schwer, dieses Unbekannte, Unbegreifliche in die Hand zu nehmen, ins Leben reinzunehmen und damit umzugehen. Wenn wir diese Stelle hier lesen aus dem zweiten Buch Mose, müssen wir dazu sehen, was in der Umwelt damals so war. Es war wirklich eine Revolution. Denn außen herum hatten die Götter nicht nur menschenähnliche Bilder. Katzen waren Götter, Krokodile im alten Ägypten. Und Mose und seine Leute waren ja wohl in Ägypten zu Hause. Da waren die Herrscher Götter. Die Pharaonen bezeichneten sich selbst als Halbgötter und wurden verehrt, gottgleich. Wobei natürlich die Absicht war, zu herrschen über diese Titel. Das hat sich durch die ganze Antike noch hinweggezogen. Denken Sie zum Beispiel auch an Alexander den Großen, der selbstverständlich die Legende verbreiten ließ, er sei von Zeus gezeugt worden. Das war damals eine ganz schlimme Geschichte, denn der Zeus kam ja heimlich, weil seine Frau, die Hera, so komisch sah der Götterhimmel bei denen aus unserer Sicht, die war schrecklich eifersüchtig. Und der Zeus hat es unheimlich gerne mit Frauen gehabt, mit menschlichen Frauen, ja. Und dann ist er, dass es die Hera nicht merkt, in Gestalt einer Schlange zur Mutter von Alexander dem Großen. Und die Hera hat es hinten nach doch gemerkt, aber aus dieser Fabel heraus, Legende heraus, ist Alexander der Große ausgestattet worden, halt mit göttlicher Macht und göttlicher, halbgöttlicher Umgebung. Und deswegen war es ein ganz toller Hecht für die Menschen damals. Die haben damals nicht die Frage gestellt, ob das wirklich so war. Für die war das einfach klar, er ist somit Herrscher und hat, so, das ist sowas wie so ein Herrscherstab in der Hand, wenn man so eine Geschichte mit sich herumtragen kann. Für uns aufgeklärte Menschen Hanebüchen, ja, aber damals. Damals zogen auch die Stämme Israels die verschiedenen noch herum mit ihren Familiengöttern. Es wird ja auch zum Teil noch beschrieben. Da wird Gott noch gepackt in eine Bundeslade, seine Heiligkeit. Da wird im Tempel auch ein bestimmter Raum für ihn reserviert, wo Gott irgendwo hingehört. Die alten Familien sind rumgezogen mit einem speziellen Stab, in dem Gott drin war. Dein Stecken und Stab trösten mich, das leuchtet noch ein paar Jahrhunderte weiter natürlich. Und sie haben gekämpft gegeneinander, um die Stärke des eigenen Gottes auch zu beweisen. Und wenn dann einer dem anderen den Gott geklaut hat, der in dem Stab war, dann war es aus. Also in diese Zeit hinein wurde von dem einen unsichtbaren Gott geredet. Auch in eine Zeit hinein, wo die Götter von den Menschen was wollten. Was ganz bestimmt ist, sie sollten opfern. Sie sollten brav sein und die von Gott, von den Göttern errichteten Herrschaftssysteme mittragen. Ein Gesetzesverstoß war damals ein Verstoß gegen göttliche Ordnung. Ist klar, wenn der Pharao ein Gott ist und sagt den Menschen, hier wird abgeliefert die Steuer Und dann ist es kein Steuervergehen, wenn man die Steuer nicht abliefert, sondern es ist gleich Häresie, es ist gleich ein Vergehen gegen Gott. Es gab, und jetzt gehe ich mal rüber zur Theologie und zu dem, was wir etwa wissen. Etwa muss ich immer dazu sagen, denn 3000 Jahre sind eine lange Zeit. Wir wissen vielleicht über manches ein bisschen mehr als die, die das Alte Testament niedergeschrieben haben, weil wir inzwischen wieder viele antike Quellen lesen können, die die damals nicht hatten. Wir haben also zum Beispiel wiedergefunden Vorläufer der Noah-Geschichte. Wir haben gefunden theologische Schriften aus dem alten Ägypten, aus denen wir entnehmen können, dass bereits im alten Ägypten, etwa zur Zeit des Mose, eine Reformbewegung war, eine religiöse Reformbewegung, die auf einmal auch monotheistisch gedacht hat, also auf einen Gott hin gedacht hat. Wir wissen nicht allzu viel davon, aber es ist durchaus auch im Bereich des Möglichen, dass Mose und die Mose-Schar, wie man es nennt, im Grunde genommen aus Ägypten heraus mussten, auch weil sie theologisch einfach gegen die Mehrheit gewesen waren und sich die Lehre von dem einen Gott nicht durchsetzen konnte. Und dann wurden sie halt kräftigst verjagt, wie das oft passierte, wenn jemand etwas Wahres erkannte und damit der Verdummung der Menschen auch entgegenwirkte. Was da passiert, ist ein Stück Aufklärung. Heraus aus selbst- oder fremdverschuldeter Dummheit und Abhängigkeit aus dieser Dummheit heraus. Da passiert also ganz viel in diesem Umbruch, und von da muss man es verstehen. Wenn man es nur von heute her sieht, und dann ist es wahrscheinlich einfach nur so eine tolle Geschichte, wo man sagt, aha, ja, lesen wir weiter, aber da steckt doch viel mehr drin. Übrigens, Midian, das Land, wo Mose längere Zeit verbrachte, nach der Biografie sozusagen, scheint ein Land gewesen zu sein, wo dieser Monotheismus auch ein Stück wuchs. Also der Schwiegervater Jitro, dieser Priester, war wohl durchaus einer, der diese Lehre mit vorbereitet haben kann und ein Stück dieser Gotteserkenntnis besaß. Der Gott zeigt sich also nicht in einem Krokodil, nicht in einer Katze, nicht in einer Statue und sonst was, sondern da ist so etwas ganz Sonderbares mit diesem Baum. Feuer ist natürlich ein Element, das immer wieder für göttliche Kraft steht. Aber es ist nur eine Umschreibung dessen, was da passiert ist. Der Mose hat gespürt, das ist das Zentrale, da ist etwas Heiliges. Und Gott will was von ihm. Das ist toll. Er will nämlich nicht, was die anderen Götter alle wollen. Er will nicht, dass er irgendeinen Menschen umbringt. Er will nicht, dass er opfert. Er will nicht, dass Mose irgendwo im Staub kriecht. Er will nicht, sondern er will, dass er sein Volk in die Freiheit führt. Also etwas eminent Politisches. Er will nicht, dass sie ihm dienen, sondern Gott offenbart sich als einer, der mit den Menschen eine Geschichte vorhat, anders als die alten Götter, die ja sehr stark einfach auf den Tag bezogen waren oder auf irgendein Jenseits, aber nicht auf einen Morgen, nicht auf eine Hoffnung, nicht auf eine Entwicklung. Mose erhält den göttlichen Auftrag, für Freiheit zu sorgen. Und das ist Grundbekenntnis Israels auch geworden und geblieben und ist etwas Neues in diesem ganzen Denken der Antike. Gott erklärt sich ein Stück selbst, wer er ist. Er ist der Gott, bei anderen hätte man jetzt erwartet, Gott sowieso, der Sohn des Gottes sowieso und der Tochter von des Gottes sowieso und verwandt mit dem und dem und sowas. Nein, er definiert sich für Mose von den Menschen her, und zwar interessanterweise nicht vom Individuum. Er sagt nicht, ich bin dein Gott, Punkt, sondern ich bin dein Gott und der Gott Abrahams und Isaaks. Und somit ist klar, dass Gottsein auch für die Menschen in Gemeinschaft sich ereignet. Also auch wenn im Neuen Testament dann so ein paar Stücke von individueller Gottbeziehung, also ausschließlich individueller hinzukommen, auch im Alten Testament ein bisschen angelegt, entscheidend ist Glaube. Und das, was Gott mit uns vorhat, passiert untereinander. Da gehören immer mehrere dazu. Und deswegen genügt es nicht, wenn Gottes Segen irgendwo in meine Seele reinkommt und sich meine Seele wohlfühlt und hüpft, sondern es muss weitergehen, es muss rausgehen. Da muss eine Geschichte in Gang kommen, die nicht nur mich bewegt, sondern die ganze Welt ein Stück mitbewegt. Das ist die Absicht. Also Gott ist nicht Gott für mich oder Gott für Mose oder für sonst irgendjemand, sondern hat immer auch mit den Verhältnissen untereinander zu tun. Manche nennen dies politisch, manche nicht, aber Gemeinde ist daher entscheidend. Wir Protestanten sagen ja, wir brauchen eigentlich die Kirche nicht. Die Kirche ist nur ein Hilfsmittel. Eigentlich hat die Kirche die Aufgabe, sich selbst überflüssig zu machen. Denn das Verhältnis Gottes zu den Menschen ist ein direktes und es braucht eigentlich nichts zwischendrin. Anders als die katholische Tradition, die ja sagt, die Kirche braucht es unbedingt. Denn nur sie kann ja vermitteln, was da passiert. Der Mensch kann ja nur Heil erhalten durch die Kirche. Die Protestanten haben von Anfang an gesagt, nein, es ist anders. Aber Kirche bedeutet eben auch Gemeinde, Gemeinschaft. Und da wird dann auch klar, dass Gottes Willen zu tun, es einer Gemeinschaft bedarf. Und wenn wir so Gemeinde bilden und uns gegenseitig stärken und miteinander helfen, dass dieser Wille geschieht in Befreiung, in Liebe, in Gerechtigkeit und in all sowas, dann brauchen wir eben eine Gemeinschaft, die ein Stück organisiert ist. Wie gesagt, das muss keine festgefügte Kirche sein, aber es hilft ganz einfach. Wichtig ist nur, dass Protestanten auch mithelfen, dass es ihre Kirche bleibt. Wann also einer sich hinstellt und sagt, die Kirche, die kann man gestohlen bleiben und sowas. Entweder es ist seine Kirche, dann muss er auch ein Stück mitwirken. Oder eben nicht, aber die Mitwirkung ist ganz, ganz wichtig. Kirche ist kein absoluter Wert, nur ein Hilfsmittel. Er wird also dann fortgeschickt, später dann auch zu Aaron, weil er später sagt, ja, wer bin ich denn, dass du mich schickst? So die typische Prophetenberufung, wo die erstmal sagen, ich kann das nicht. Und erstmal alle 10 Finger ganz weit wegstrecken, wo er dann sagt, und du gehst nicht allein. Und der Aaron wird ja mit dir gehen und ihr seid ja viele. Dann wird sich das auch gut tun. Und dann hat er hier noch eine ganz wichtige Frage. In der Antike war der Name wichtiger als heute. Der Name Gottes ist immer wichtig oder der Name eines Menschen, wenn er sich mit seinem Namen offenbart, dann ist das eine ganz wichtige Sache. Er tritt aus der Anonymität heraus und sowas. Heute sind wir da ein Stück davon weg, aber Mose fragt hier, wie die Alten so wahrscheinlich alle gefragt hätten, ja, wer bist denn du überhaupt? Wie heißt denn du? Denn die Götter hatten ja alle Namen. Und dann gibt er eine überraschende Antwort. Ich bin der, ich bin. Man kann auch anders übersetzen, ich bin da. Punkt. Oder ich werde da sein. Egal. Das gibt das Wort alles her. Es sind 4 Buchstaben. Ein Jod, ein Het, ein Waff und ein Jod. Von rechts nach links geschrieben, Jod, He, Waff und nochmal ein Jod. Das sind nur Konsonanten. Denn zuerst hat man die hebräische Sprache nur in Konsonanten geschrieben, keine Vokale dazu. Also Ludwigshafen hätte geheißen Ludwigshüffen, ja, in der Schrift. Man hat das einfach nicht so gebraucht, hat man gemeint. Übrigens, bis in unser Jahrhundert ist noch so geschrieben worden, auch die deutsche Sprache, die jiddische Sprache, hat man im Ostjudentum überwiegend noch mit diesen 3000 Jahre alten Buchstaben geschrieben und auch ohne Vokale. Und man konnte es gut lesen. Also statt der stand dann dr und statt Abraham, Abraham, ja. So passiert es auch, das versteht man dann auch, wie sich dann Worte verändern. Auch die Muslime schreiben ja so, zunächst ohne Vokale. So passiert es ganz leicht, dass aus Abraham Ibrahim wird. Ja? Das ist genau das Gleiche oder viele andere Beispiele. Und dann kam was, was anhielt eigentlich durchgehend bis zur Zeit Jesu. Man hat nämlich Angst gehabt, man macht was falsch. Man hat jetzt ein neues Verhältnis, ein neues Gottesbild gefunden. Es hat man furchtbar Angst, man tritt dem zu nahe. Die 10 Gebote, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Und dann hat man gesagt, sicherheitshalber macht man noch ein paar Grenzen außenrum. Man hat Zäune um die Tora gezogen, hat man gesagt. Mehrere hundert Gebote, die verhindern sollten, dass man die Kerngebote bricht. Und dabei dieses eine Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Einfach, wenn wir es gar nicht erst in den Mund nehmen, können wir es ja gar nicht, können wir ihn ja gar nicht missbrauchen. Und so hat man, um dies zu vermeiden, immer, wenn da stand Jehovah, hat man, also es heißt, ist wahrscheinlich ausgesprochen worden, Yahweh, hat man gesagt Adonai, das heißt Herr. So kommt das auch immer wieder bis in die Psalmen rein, dann dazu, dass statt Gott einfach Herr da steht, Adonai. Aber man wollte nun diese alten Schriften nicht verändern. Die sind ja fast unverändert über die 3000 Jahre zu uns gekommen, weil man sie so hoch eingeschätzt hat. Also konnte man nicht einfach Jehovah ausstreichen und dafür Adonai hineinschreiben. Nein, man hat dann später in der Zeit, als die Vokale ergänzt wurden, über und unter den Zeilen, dann hat man zu Jehovah die Vokale von Adonai hinzugesetzt, dass man sofort stolperte und ja nicht las. Und dann gab es im letzten Jahrhundert Leute, die gesagt haben, wir haben entdeckt, wie Gott wirklich heißt. Die haben nämlich dann die Zeugen Jehovas, die haben dann dieses Jehova, Jehovah, mit diesen anderen Vokalen dann als den wahren Gottesnamen verstanden, aber eben nichts über die Geschichte gewusst, wie das zustande kam. Das ist bis heute noch so der Hauptdiskussionspunkt zwischen, also von der Seite der Zeugen Jehovas her mit den Christen, dass sie sagen, ihr wisst ja gar nicht, wie Gott wirklich heißt. Wir wissen es, Jehova. Und dies ist eben falsch aus dieser Geschichte heraus. Ich bin der, ich bin. Wie ist Gott? Wie sieht er aus? Was hat er für einen Namen? Denn sein Name ist ja nicht die Bezeichnung. Gott oder Buch oder Dieu oder sonst irgendwas oder Allah. Das sind ja alles Bezeichnungen, aber keine Namen. Was für einen Namen hat Gott? Ein Gott, der noch nicht mal einen Namen hat. Der sich nicht für uns fassen lässt und einsperren lässt in eine Definition, sondern der höchstens von sich preisgibt, ich bin der Ich Bin. Nicht verfügbar für uns. Es ist nicht unser Gott im Sinne von Eigentum oder Verfügungsberechtigung. Geht nicht. Wenn wir von ihm reden, dann werden wir immer wieder Bilder benutzen. Selbst wenn ich sage, lieber Gott, ist das schon ein Bild für ihn. Wir müssen immer wissen, dass diese Bilder automatisch ein Stück falsch sind. Denn wie er ist, was er tut, wie er redet, all dies wissen wir nicht. Wir vertrauen darauf und wir glauben und wir spüren immer wieder, aber es entzieht sich uns in dem Moment, wo wir das aufschreiben wollen, wo wir es perfekt machen wollen und wollen sagen, hier, ich weiß, wie Gott aussieht und sonst weiß es keiner. Genau dies geht nicht. Wir haben dran zu kauen, denn die Menschheit ist noch nicht vollendet, sagen wir es mal so. Wir werden ihn erkennen, am jüngsten Tag heißt es. Dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, wie es im 1. Korintherbrief heißt. Dann werden wir erkennen, dann wird es klar sein. Aber bis dahin haben wir noch eine ganze Menge zu suchen. Aber er sucht uns auch. Wenn er sich uns offenbart, dann nicht einfach, dass wir da ein Herrschaftswissen haben oder theologisch unheimlich gescheit sind, sondern wenn er sich uns offenbart, dann in aller Regel mit einem Auftrag. Gehe hin und mach dies und jenes. Gehe hin, sorge für Frieden, sorge für Recht, sorge für Aufklärung, sorge für meine Menschen, für mein Volk. Damals war als Volk gemeint eine kleine Gruppe, die Mose schar. Später ist es übertragen worden auf das Volk Israels. Sein Volk ist mit Jesus Christus geworden, die ganze Menschheit. So lassen Sie ihn uns suchen. Nicht verzweifeln, wenn wir ihn nicht in eine Schublade reinkriegen. Aber seien Sie froh, wenn wir ihn spüren. Helfen Sie, dass wir miteinander Gemeinschaft bilden, die helfen kann, seinen Willen umzusetzen. Und dann kommen wir mit dem Mose zusammen, ihm schon ein Stück näher. Da sagte Mose zu Gott: Ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der, ich bin. Und er fuhr fort: Du sollst zu den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Zu euch gesandt, um euch ein Stück näher zu führen zu seinem Heil. Amen.